点是可以。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
ein bisschen mal in den Wind der Öffentlichkeit stellst. Aber das vergessen wir am besten ganz schnell. Wir sind ja einfach unter uns und reden miteinander in unserer Küche. Und bei meiner Stadt hast du dann dich irgendwann selbstständig gemacht, meine Stadt weiter beraten, aber eben auch andere.
Ja, unter anderem.
Also. Websites betreut, genau. Ja. Und
viel im lokalen Segment, aber nicht nur.
Ja, von
News. Und durchaus auch Sachen, die mich interessieren. Da war auch mal ein Künstler dabei, dem ich da so ein bisschen unter die Arme gegriffen habe. Andere interessante Themen, B2B, B2C, halt wie gesagt auch Kulturbereich, verschiedenste.
Und lebst von der Mund-zu-Mund-Propaganda? Also deine Kunden sind offenbar so zufrieden, dass sie dich weiter buchen und neuen Kunden empfehlen. Und bist mir immer eine große Orientierung. Also ich mache eigentlich keine große SEO-Präsentation oder keine größere Veröffentlichung, ohne dir das vorher mal zu zeigen und deine Meinung einzuholen. Und merkt das schon direkt an deinem Blick, ob du es gut findest oder nicht. Und auch wenn man manchmal noch so sehr den Wunsch hat, ich möchte jetzt eigentlich fertig sein mit dem Thema oder dieser Präsentation, wenn ich merke, du bist da noch nicht ganz zufrieden mit, dann muss ich mich eben nachts doch nochmal hinsetzen und an diesen Punkten rumfallen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass du mir dieses Feedback immer gibst. Und ich glaube, wenn wir das jetzt in so einem Podcast so teilen, dass da durchaus auch viele wertvolle Sachen dabei sind. Und freue mich, dass du hier mit dabei bist. Ja, und was man auch unbedingt über dich wissen muss, ist, du hast Musikwissenschaft studiert ursprünglich und ja, lebst Musik, nimmst das Leben sehr musikalisch wahr und Luft ist Musik ist für dich wie Luft zum Atmen. Genau. Und zu SEO muss ich noch sagen, ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, hast du 6 inzwischen der Top 100 Websites beraten.
Das heißt, wir haben Gleichstand.
Ja, ich glaube, es steht wirklich gerade 6-6, ja. Genau.
Ja, also erstmal danke für die super freundliche
Sehr gerne.
Vorstellung. Dann mache ich mal weiter mit dir. Du hast nach deinem BWL-Studium in Münster mit Schwerpunkt Marketing erstmal einige Jahre im TV-Bereich gearbeitet. Du hast da Marketing gemacht für TV-Plattformen, RTL, Deutsche Telekom. Dann bist du zur Jahrtausendwende in den Internetbereich gewechselt, bei Tomorrow Focus. Und hast da festgestellt, wenn man Marketing für Internetplattformen macht, dass da SEO so mit der größte Hebel ist.
Genau.
Und hast viele, dich da halt.
Die meisten Websites kriegen ja 70-80% ihrer Besucher über Google.
Genau. Und hast dich da schnell eingearbeitet. Und das hat so gut funktioniert, dass du dich dann selbstständig gemacht hast damit. Und irgendwann haben wir uns kennengelernt, als du bei Meine Stadt gearbeitet hast. Bist deswegen mehr oder weniger hier hängen geblieben.
Genau, du bist der Grund, warum ich hier im Rheinland gestrandet bin.
Bist im Rheinland. Genau.
Wobei ich mich hier sehr wohlfühle. Also ich finde, Bonn ist eine fantastische Stadt.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Und wenn man SEO in Bonn macht, lernt man halt irgendwann zeitnah auch Sistrix kennen.
Genau, weil Bonn ist ja die heimliche SEO-Hauptstadt in Deutschland mit den ganzen Sistrix-Daten.
Und warst da Head of Marketing?
Genau so.
Und da kenne ich
wahrscheinlich 6-7 Jahre lang.
Ja, genau. Recht lange. Und aktuell machst du SEO bei Chefkoch?
Genau. Wir sind da zu zweit. Also ich bin nicht alleine da. Die Stefanie Senn ist dort noch tätig. Und zu zweit, kümmern wir uns um die SEO-Geschicke von chefkoch.de.
Genau. Ein sehr schöner Nebeneffekt deiner Arbeit bei Chefkoch ist, dass wir hier von deinen Kochkünsten profitieren. Weil du nämlich jetzt viel häufiger kochst als früher. Also früher hast du vielleicht auch mal den Wok angeschmissen, aber heute werden wir regelmäßig mit wirklich guten Mahlzeiten versorgt. Und Sohnemann vergibt ja nicht selten sogar eine 9 oder manchmal auch eine 10.
Ja, bei einzelnen Gerichten. Aber ich glaube, früher, was ich schon immer gerne gemacht habe, ist Küchen-Gadgets zu sammeln. Ja, und jetzt benutze ich sie auch mal. Und traue mich, sie zu benutzen. Es hilft wirklich, wenn man so täglich mit Rezepten zu tun hat, dass man sich dann auch mal traut, sie wirklich zu machen. Und das macht mir auch total Spaß. Also wenn ich irgendwas in meinem Leben ändern könnte, wäre es, glaube ich, dass ich früher so richtig mit dem Kochen angefangen hätte. Weil es macht Spaß, es ist viel gesünder, wenn man selbst kocht. Es ist einfach auch tolle Zeit mit der Familie, die man da verbringen kann. Leute kocht mehr.
Genau. Genau. Ja.
Sollten wir vielleicht zu unserem ersten Thema kommen, das da lautet SEO-Ausblick auf das Jahr 2021.
Genau. Was die wichtigsten Themen sind, also da wären vielleicht 3-4 zu nennen, aber eines, was wahrscheinlich den größten Impact haben wird, ist das Corona-Thema.
Ja, Corona würde ich auch absolut als, glaube ich, das wichtigste Ereignis weiterhin ansehen, was einfach den größten Impact auf SEO hat, insofern, dass es wirklich die Klicks massiv positiv und negativ beeinflusst, je nach Situation der Website. Zum Beispiel bei Chefkoch profitieren wir eher davon, dass Leute jetzt natürlich nicht in Restaurants gehen können, die geschlossen sind, die Leute im Homeoffice sind, nicht Kantinen aufsuchen können, selbst ihre Familie bekochen müssen und das starken Einfluss auf das Suchvolumen hat. Ich ordne das ja ganz gern immer so ein bisschen ein in irgendein System. Und kennst du das goldene SEO-Dreieck?
Ja, aber stell es doch bitte mal dar.
Das ist eigentlich eine Abwandlung von dem goldenen Marketing-Dreieck, einfach auf SEO übertragen. Und da kann man sich vorstellen, ein Dreieck mit drei Spitzen, halt ein Dreieck. Und an den drei Spitzen steht zum einen Google als der Marktplatz. Und Google gibt praktisch die Regeln vor. Dann die Wettbewerber, die natürlich auch auf dem Markt tätig sind. Und je nachdem, wie die agieren, und wie stark die sind, mich im Prinzip dann als Website-Betreiber auch beeinflussen. Und das Dritte natürlich die Nutzer, die diesen Marktplatz dann nutzen. Und ja, als Website muss ich mich im Prinzip in diesem Dreieck positionieren. Die drei geben mir die Rahmenbedingungen praktisch vor. Und was Corona jetzt geändert hat, ist eben das Verhalten der Nutzer, dass die auf einmal ganz andere Begriffe suchen. Von der Häufigkeit des Suchvolumens hat sich massiv geändert. Die Suchintention hat sich teilweise geändert. Wahrscheinlich hat es in der SEO-Geschichte noch nie so einen großen Shift und so eine große Veränderung bei diesem Punkt des Dreiecks gegeben. Also im Prinzip kannst du anhand des Dreiecks eigentlich strategisch jedes SEO-Problem besprechen, weil wenn es hoch geht, runter geht bei dir SEO-mäßig, ist wahrscheinlich immer eins dieser Dreiecken dafür verantwortlich oder eine Kombination daraus. Und diesmal ist es halt massiv die Nutzer, was es so in der Form vorhin nie gegeben hat. Also das ist normalerweise halt relativ konstant, das Nutzerverhalten, innerhalb des Jahres vielleicht schwanken, dass es da Saisoneffekte gibt, genau. Dass im Winter das irgendwie anders ist als im Sommer und diese Geschichten. Aber
ja, oder auch wenn mal ein punktuelles Ereignis kommt.
Genau, sowas in der Art, Wochentage noch und Uhrzeiten alles, aber so über das Jahr dann doch relativ konstant. Und jetzt hat es auf einmal da so einen richtigen...
Eine tektonische Verschiebung gegeben.
Ganz genau, ganz genau. Genau.
Und das sieht man in den SERPs auch, zumindest meiner Beobachtung nach, daran, dass halt News-Themen sich in Themen, die halt vorher überhaupt nicht irgendwie newsrelevant waren, mit rein zecken sozusagen. Also News-Themen kommen viel, viel häufiger vor bei Queries, die halt sonst im Prinzip eine ausgemendelte SERP hatten, also wo das im Prinzip feststand, was die Nutzererwartung war über einen langen Zeitraum davor. Und jetzt ist es halt so, dass wenn man irgendeinen Urlaubsort oder sowas eingibt, dass dann das Corona-Thema auch damit reinspielen kann. Selbst organic, nicht nur in den Schlagzeilen, sondern man sieht das auch in den organischen Suchergebnissen tatsächlich des Öfteren. Und das ist was man halt eigentlich nicht so unbedingt, zumindest nicht in dieser Dauer, also ich habe das noch nie an irgendeiner anderen Stelle gesehen und schon gar nicht halt so dauerhaft, dass sich das so überlagert.
Ja, als Website-Betreiber muss man sich das halt wirklich genau anschauen und erzählen und verstehen, wie hat sich denn die Suchintention geändert. Genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Griechenland suche, früher wollten die Leute dann vielleicht irgendwie einen günstigen Urlaub buchen und jetzt kann es sein, dass die Leute vielleicht wissen wollen, wie ist denn die Corona-Situation in Griechenland, darf ich da überhaupt hinreisen? Wenn ich schon gebucht habe, kriege ich da irgendwie mein Geld noch zurück? Ich bin jetzt gerade im Reisebereich unterwegs, ist jetzt geraten, aber sowas könnte es halt sein. Und das ist halt wichtig zu verstehen und den passenden Content dann anzubieten, um genau. eben da weiter zu ranken.
Genau. Der Veranstaltungsbereich, der hat ja recht stark gelitten. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast, also jetzt SERP-technisch ja. Was mir da aufgefallen ist, du hast ja gerade gesagt, man soll reagieren, ist ja völlig klar. Ne? Also es gibt irgendein Thema, das muss man aufgreifen. Was mir halt aufgefallen ist, also gerade im Eventbereich, im Groß-Event-Bereich auch, dass da nicht, zumindest in dem, was in der SERP erkennbar ist, also in den Titles und Descriptions, teilweise auch nicht auf den Zielseiten darauf eingegangen wird, was denn nun ist mit den Veranstaltern. Und zum Beispiel habe ich Rock am Ring habe ich gesehen oder auch europaweite Festivals beispielsweise. Die Festivalsaison findet ja im Sommer statt und da könnte man eigentlich, kann man damit rechnen, dass einige stattfinden, andere werden nicht stattfinden. Und die Festivalgänger wollen sich da sicherlich auch orientieren. Und teilweise wird es einfach auf den, weder im Titel noch in der Meta-Description kommuniziert, was jetzt ist, also dass das Corona-Thema da irgendwie eine Rolle spielen kann. Dass ein Festival abgesagt ist oder nicht abgesagt ist, ob die Karten irgendwie Gültigkeit behalten, findet man dann häufig nicht mal auf der Zielseite. Also muss man, also häufig ist es so, dass die Website-Betreiber eben die Nutzer nicht abholen, sondern im Unklaren lassen. Und das ist was mich total erstaunt. Ja, also ich nehme mal ganz stark an, dass du jetzt bei Chefkoch, wenn der Lockdown zu Ende geht, dass du dann entsprechend reagierst.
Ja, beziehungsweise wir haben vor allem reagiert, als der Lockdown angefangen hat.
Ja, klar. Aber man versucht ja auch gegenzusteuern, wenn sich die Situation ändert. Das ist ja egal, in welche Richtung. Nur, dass man halt das, was jetzt gerade einen betrifft, was der Fall ist, dass man halt das irgendwie aufgreift und also das dann so, das und das muss man ad hoc machen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es noch nicht überall konsequent gespielt wird, behandelt wird. Ich hatte letzte Woche zufälligerweise einen Fall gesehen, dass bei Google Maps steht ja oft der Hinweis geöffnet, nicht geöffnet, ja. Wenn du Locations suchst. Ja. Mir war es aufgefallen, weil ich letzte Woche viele Fotos von Locations gemacht habe. Die,
hast du wieder Local Guide Material gesammelt?
Ja, der Pip hat mich da angestachelt, geht zurzeit viel draußen spazieren, fotografiere alles und versuche da möglichst viele Seitenaufrufe für meine Fotos zu kriegen. Supermärkte laufen gut, ranzige Supermärkte. Aber egal, mir war aufgefallen, dass dort bei der Haribo-Store hier in Bonn-Zentrum, der ein beliebtes Touristenziel ja auch ist, stand auf Google Maps, als ich Fotos hochgeladen habe, dass der Laden geschlossen ist. Der hatte aber auf.
Gar nicht.
Und unter gewissen Hygienevoraussetzungen kannst du halt da rein, musst dich in einer Schlange anstellen und zu viele gleichzeitig in den Laden und so weiter. Aber er war definitiv geöffnet. Ja. Mhm. Ich habe lustigerweise es nicht mal geschafft, den als geöffnet bei Google wieder zu markieren.
Nee,
weil, ja, das musst du halt irgendwie beweisen. Ich habe dann noch so ein Foto von den Öffnungszeiten da hochgeladen. Aber also jedenfalls nicht schnell, das stand dann erstmal unter Prüfung und irgendwie 2-3 Tage später stand immer noch das als geschlossen da. Ja, also das müssen Website-Betreiber da natürlich einfach auf die Situation eingehen. Also bei Chefkoch, was dort zum Beispiel Themen waren, dann vor einem Jahr, als der erste Lockdown kam, die meisten erinnern sich ja wahrscheinlich noch, gab es kein Mehl, gab es keine Hefe, die Leute haben alles gebunkert, kein Klopapier. Und wurde dann eben auch viel gesucht, Backen ohne Mehl, Backen ohne Hefe, Hefe selbst herstellen. Da haben wir zum Beispiel dann viele Artikel geschrieben, Videos gemacht. Man kann Hefe auch zum Beispiel selbst herstellen mit aus gedörrtem Früchten wie irgendwie Datteln oder Rosinen. Wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Ja, das entsteht dann so ein bisschen blubberndes Wasser und daraus kann man dann Hefe machen.
Dass du das noch nicht ausprobiert hast.
Nein, aber haben wirklich ein riesen Special gemacht. Mhm. Schnelle Gerichte, wie kann man irgendwie Mittagskinder bekochen, Gerichte mit wenig Zutaten, 5 Zutaten.
Können die Kinder mitmachen beim Kochen?
Wie können die mitmachen? All diese Geschichten und versucht diese Sachen mitzugehen und ja. Schwieriger wird es natürlich in Fällen, wo einfach die Nachfrage komplett wegbricht. Ne? Da Veranstaltungen hast du schon gesagt, schwieriges Thema. Friseure, ich hatte mir Trends für Friseure angeschaut, lustigerweise erst, also die jetzt da wieder aufhaben, wurden da erst seit dem 1. März wieder gesucht bei Google Trends. Eigentlich sollte man ja schon eine Woche vorher anrufen, um einen Termin zu kriegen. 1. März ist natürlich ein bisschen spät. Also telefonieren durften die auch vorher schon.
Ja, es gab ein kleines, aber feines Grundrauschen, was das Friseurthema angeht. Und die haben dann halt auch eben die früheren Termine bekommen.
Ja.
Ne? Die anderen sind dann halt
die ein bisschen anderen stolpern immer noch dran. Über ihre Haare.
Genau. Ja, das ist auch super interessant. Also die Dellen, die man in den saisonalen Verläufen sehen kann. Also das, was normalerweise beim Restaurantthema hatten wir uns darüber unterhalten, wann jetzt die Peaks sind und wann nicht. Ne? Also ob der Peak jetzt im letzten, im letzten Sommer, der Peak für Restaurant, ob der jetzt noch im Trend liegt oder nicht. Grundsätzlich liegt der noch im Trend, aber es war halt völlig ungewöhnlich, dass das dass das Loch vorher da war, also dieses Nachfrageloch. Und das ist danach halt auch wieder so weit runter.
Das war eine gewaltige Achterbahnfahrt.
Genau. Genau, und das ist bei dem Friseurthema genauso, das ist beim Veranstaltungsthema so. Also die saisonalen Verläufe sind halt wirklich ganz schön arg durcheinander. Und das ist halt was, wenn man das nicht aufgreift und schnell aufgreift, dann gerät man halt auch schnell ins Hintertreffen.
Also ich rechne auch damit, wenn jetzt der aktuelle Lockdown vorbei ist und die Restaurants wieder öffnen dürfen, dann wahrscheinlich erstmal monatelang keiner mehr Chefkoch aufruft, weil die Leute da irgendwie so eine Lust haben, auch mal wieder sich bekochen zu lassen und rauszugehen.
Erstens, gekocht wird immer.
Zum Glück sind wir dann wahrscheinlich im Sommerloch und es tut nicht so weh.
Genau, und zweitens, wer weiß, also vielleicht kommt man ja nicht bei dem gewünschten Restaurant unter und kocht dann doch lieber selbst. Ja, also es wird schon noch Nachfrage geben, keine Sorge.
Nein, es ist ja auch ein Luxusproblem. Also bisher hat Chefkoch ehrlicherweise davon eher positiven Effekt, was den Traffic angeht, gehabt. Da gibt es ja ganz andere Branchen. Insgesamt ist Deutschland, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Also je nach Studie waren auch die Einbrüche im Werbemarkt da eigentlich minimal, vielleicht im einstelligen Prozentbereich. Und da hat es andere Länder ganz anders getroffen, also Indien teilweise 75%, aber auch andere europäische Länder irgendwie 25%, 30% verschiedenste Länder.
Jetzt der Werbemarkt in Indien 75% eingebrochen?
Ja.
Der Suchmaschinen?
Ja, insgesamt der Werbemarkt. Okay. Also ich habe die Studie selbst nicht gelesen. Ein Freund hat deswegen seinen Job verloren bei einem indischen Fernsehsender, die haben einfach den Sender dicht gemacht, weil die einfach kein Geld mehr verdient haben.
Die Filmproduktion ist wahrscheinlich dann auch komplett.
Genau, also das war ein recht neuer Sender, frisches Projekt und war noch nicht profitabel. Und im Prinzip hat ja jeder versucht, so seinen Cash zusammenzuhalten. Ja. Und da wurden solche Sachen schnell eingestampft.
Ne? Das konnte man nicht irgendwie so virtualisieren, dass da noch irgendwie was zu retten war.
Die wollten erstmal ihr Geld zusammenhalten und nicht in irgendwas rein investieren, größer.
Ja, das ist dramatisch, ne?
Also ja.
Das geht nicht wenigen so.
Das wahrscheinlich werden sicherlich auch in Zukunft noch viele Geschichten erzählt werden. Ich finde es auch spannend, also wenn hier von den Zuhörern irgendjemand eine spannende Geschichte hat, gerne mal irgendwie in die Kommentare irgendwo schreiben oder in sozialen Medien. Also finde ich spannend, was für einen Einfluss das auf verschiedene Branchen hat, weil oft sind es ja auch so indirekte Effekte, an die man vielleicht zuerst gar nicht denkt.
Ja. Wobei ein paar Sachen natürlich augenfällig sind. Also das Thema ist natürlich für die einschlägigen Newsmedien ganz, ganz, ganz wichtig und ein ganz starker Traffic-Treiber.
Ja.
Und einige haben es ja auch sogar in der Navigation verankert. Also so wichtig ist das. Einige haben so über ihren Aufmachern stetige Corona-Ticker oder wie man das, es gibt Corona-Ticker, es gibt auch dieses, bei der Bild gibt es dieses Corona-Krisenbulletin oder wie das heißt.
Also auch erstaunlich, dass das so lange läuft. Also das ist jetzt ja schon seit einem Jahr. Ja. Also Ticker sind ja, wenn es denn die Nachrichtenlage hergibt, eigentlich immer ein super dankbares Mittel und eine tolle Sache. Ja. Aber ja, früher war man froh, wenn so ein Ding mal eine Woche dann läuft, dass das jetzt ein Jahr lang ein Thema läuft. Das ist unglaublich. Auch in Talkshows, man sieht ja kaum eine Talkshow, in der es nicht hauptsächlich um Corona geht. Leute werden anscheinend nicht müde, irgendwie sich über.
Ja, sie sind unmittelbar betroffen. Wir alle sind unmittelbar betroffen
definitiv,
davon.
Deswegen definitiv.
Lässt auch das Interesse nicht nach.
Ja.
Ist ja logisch. Und das wird halt noch weiter so bleiben.
Aber damit beeinflusst es halt eben auch SEO und Nachfrage und, genau, und Suchintentionen die ganze Zeit.
Ja, und was halt, was auch ein super spannendes Feld ist und davon profitieren wird, ist der ganze Education-Bereich, der ganze digitalisierte Education-Bereich, weil der jetzt endlich mal ernst genommen wird, würde ich fast sagen. Also,
ja,
ne? Also das betrifft nicht nur die Schule, sondern auch die Fort- und Weiterbildung, überhaupt die Digitalisierung. Das ganze Thema
Digitalisierung hat einen riesen Boost bekommen.
Genau.
Ich habe die Tage nochmal die These gehört, was wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, dass es grundsätzlich alles auch von alleine so gekommen wäre, auch ohne Corona, nur dass es so halt deutlich schneller passiert ist.
Von wo kommt das, aus welcher Ecke?
Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand den Gedanken gar nicht so verkehrt, dass es einfach jetzt nur viel schneller alles passiert ist.
Ja, wobei man an der einen oder anderen Stelle schon den Eindruck haben darf, dass das noch nicht schnell genug ist. Ja, also da fehlt es ja teilweise schon an Infrastruktur und auch an Kenntnissen. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Stichwort Schule, ja, da ist nicht alles. Also
schneller passiert heißt ja nicht, dass es schnell genug passiert. Aber jetzt stell dir mal diese Schulsituation vor ohne diesen Corona-Druck. Dann wird das wahrscheinlich noch 300 Jahre dauern, bis ein Lehrer.
Ja. Ich glaube, da muss man halt diesen Spagat vor Augen haben, dass das nicht an allen Stellen better done than perfect funktioniert. Ne? Also da gibt es einfach Restriktionen, zum Beispiel Datenschutz, wo man einfach drauf gucken muss und wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Und das sind dann möglicherweise Showstopper für so eine beschleunigte Entwicklung.
Vielleicht sollen wir das Fass jetzt hier nicht aufmachen.
Besser nicht.
Wollen wir zum nächsten Thema des Jahres 2021 kommen?
Ja.
Oder hast du noch was so Corona?
Nee, wir wollen ruhig weitermachen. Das passt schon. Ich meine, das Thema wird uns auch begleiten. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Corona reden. Mobile First passiert ja schon.
Steht jetzt an diesen Monat,
das,
ne?
Genau, das steht jetzt an diesen Monat. Da werden alle Sites auf Mobile First Indexing umgestellt.
Für die, die nicht so drin sind, bedeutet im Prinzip, Google oder was der mobile Crawler von Google nicht findet, kann auch nicht mehr ranken. Also wenn manche Inhalte nur auf der Desktop-Version sind, nicht aber auf der mobilen Version, am Mobil nicht erreichbar, werden die ihre Rankings verlieren oder aus dem Index im Prinzip rausfliegen.
Genau. Alles, was nur auf der Desktop-Version einer Site verfügbar ist, wird aus dem Google-Index fallen.
Genau.
Irrelevant. Mhm.
Das ist ja schon seit Jahren Thema und man sollte denken, dass über die Jahre alle sich irgendwie inzwischen auch darauf eingestellt haben und seit Jahren irgendwie auch schon mobil gecrawlt werden bei Google. Aber überraschenderweise gibt es dann eben doch viele Websites, die da ja noch nicht mobile ready und mobile first sind. Also ich habe aus dem Verlagsumfeld durchaus von so ein paar Leichen im Keller gehört, dass man mag es kaum denken, ja, Seiten, die dann mal irgendwann erstellt worden sind, auch nicht so viel Geld abwerfen, nicht wirklich weitergepflegt werden und die keiner mal so richtig anfassen mag. Noch schlimmer ist es, glaube ich, so bei den ganzen kleinen Unternehmen, die irgendeine Website haben, die irgendjemand mal erstellt hat.
Oder eines Freundes.
Genau, oder der Freund eines Cousins. Und die Personen vielleicht teilweise gar nicht mehr greifbar sind, die studieren.
Die Passwörter sind nicht mehr greifbar.
Genau.
Und überhaupt nicht mehr dran.
Und vielleicht gibt es auch gar nicht mal die Software, mit der das mal erstellt wurde. Und kein Mensch möchte diese Seite eigentlich irgendwie nochmal anfassen müssen und man muss sie eigentlich neu machen und das ist einfach natürlich eine Riesenhürde. Gerade für so kleine Unternehmen, deren Business ist eigentlich nicht ist, Webseiten zu bauen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie der Bäcker, der Arzt, der was weiß ich was von nebenan bin, dann ist mein Job in erster Linie nicht, dass ich eine gute Website baue und regelmäßig irgendwie daran arbeite. Das ist natürlich immer eine riesen Herausforderung für solche Unternehmen. Aber jetzt, diesen Monat wird es dann fällig, also bis Ende März jetzt wird Google nur noch mobile crawlen und ich bin schon jetzt gespannt auf die Gewinner und Verlierer, vor allen Dingen Verliererliste.
Sistrix, ne?
Ich nehme an, Sistrix wird da sicherlich eine erstellen, wenn das dann scharf geschaltet ist. Mhm. Wird sicherlich auch mal so ein paar Extrembeispiele geben, die darunter sehr stark verlieren. Also es war damals schon vor einigen Jahren, als Mobile First kam, also dass Google dort mobilfreundliche Seiten bevorzugt hat. Da gab es schon einige größere Gewinner und Verlierer und da wird es jetzt sicherlich noch mal ein paar Nachzügler geben. Ja,
also die Hausaufgaben halt nicht gemacht haben, die werden in Probleme gehen. Was vielleicht noch ein interessanter Punkt sein könnte, es gibt ja noch Sites, die mit M.dot arbeiten.
Ne? Stimmt, gibt es auch noch. Das hat man auch mal gerne gemacht. Ja.
Da gibt es schon noch einen Prozentsatz, der das noch immer so handhabt. Und da hat John Müller gesagt, dass es passieren kann, dass die M.dots in den Desktop-Serps angezeigt werden. Also dass Google die Zuordnung nicht so richtig hinbekommt. Also da sollte man dann auch aufräumen und sich auch fragen, ob man wirklich auf dieser Struktur noch weiterfahren will, wo es intelligentere Lösungen eigentlich dafür gibt.
Ja, was Google ja im Prinzip empfiehlt, ist Responsive Design, dass du immer praktisch die gleiche URL für Desktop und Mobile hast. Mhm. Nicht, weil Google es besser findet, aber es ist einfach weniger fehleranfällig. Also du hast halt nicht das Problem, dann auch noch die unterschiedlichen URLs, dass die aufeinander zeigen und dass Google es versteht. Du kannst einfach weniger Fehler machen.
Ja, genau.
Ja, warten wir mal ab, was da bis Ende des Monats passiert. Und wie gesagt, spätestens in einem Monat haben wir dann wahrscheinlich da auch die ersten Auswertungen der SEO-Tools dazu.
Rechnest du damit, dass sich das ein bisschen streckt? Also dass sie jetzt schon anfangen? Siehst du da irgendwas? Oder wird das so Schalter umgelegt und in ein, zwei Tagen durch, zwei, drei Tagen?
Ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb von ein paar Tagen umgeschaltet wird. Das ist jetzt nicht alles vielleicht an einem Stichtag. Ehrlich gesagt, also die Websites, die ich betreue, die werden eigentlich schon seit Jahren mobile gecrawlt.
Ja.
Also ich
bei mir auch fast alle.
Habe jetzt keinen Zugang zu irgendwie den Search-Konsolen von einer Website, die noch Desktop first gecrawlt wird. Ich bin mal aber gespannt, ob insgesamt der Desktop-Crawler dann weniger unterwegs ist. Also auch bei großen Websites, die umgestellt sind, ist ja durchaus, dass Google auch noch Desktop crawlt und man das so in den einzelnen Meldungen dann sieht, mit welchem Crawler Google dann gerade unterwegs war. Also sie werden es wahrscheinlich nicht unterlassen, auch den Desktop sich anzuschauen und gucken, ob das dann auch alles so zusammenpasst. Und müssen ja im Prinzip auch die Gegenverweise finden. Also wenn da so ein Handshake ist zwischen Desktop und Mobile, die Seiten aufeinander zeigen, musst du im Prinzip auch beide Varianten das crawlen,
genau.
Um das überhaupt mitzukriegen.
Ich dachte gerade auch an die, also wo du jetzt sagst, Desktop, das ist immer noch gecrawled, natürlich, völlig klar. Es gibt ja auch Themen, die werden eher Desktop nachgefragt. Also sie werden sich eher auf dem Desktop angeschaut.
Absolut. Ne? Gerade so B2B-Sachen, genau. Also die Leute dann vielleicht auch eher im Büro nutzen. Ein klassisches Beispiel ist sowas wie Sistrix. So ein Tool, ja, genau. die meisten SEOs sitzen dann schon irgendwie vor großen Bildschirmen an ihrem Schreibtisch und nutzen das und versuchen da jetzt nicht SEO-Analysen irgendwie auf ihrem Smartphone zu machen. Da fehlt natürlich dann einfach auch so ein bisschen die Anzeigefläche, um da.
Wer weiß, vielleicht kommt da so ein ganz fieser CLS und klickt irgendwo drauf und wollte diese Analyse gar nicht haben, weil der Shift da passiert ist. Genau. Ich habe zurzeit eine Site von einer plastischen Chirurgin, die ich analysiere. Und das ist auch eher was, also so im Ästhetikbereich, plastische Chirurgie hat ja mit dem ästhetischen Bereich zu tun und auch mit einer tieferen Recherche. Also bevor man halt diesen Betrag in die Hand nimmt und sich da korrigieren lässt, möchte man sich halt ausführlich informieren und halt nicht irgendwie an der U-Bahn-Haltestelle irgendwie in sein Smartphone gucken oder aus seinem Auto aussteigen, gerade nochmal ein bisschen was zwischen Tür und Angel recherchieren, sondern man nimmt sich Zeit dafür. Und das macht man eher an größeren Bildschirmen. Also solche.
Vielleicht
solche
insgesamt viel, was so Your Money, Your Life ist vielleicht sogar.
Genau.
Aber geht da sich wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen um Privatsphäre. Also wenn ich da in der U-Bahn sitze, möchte vielleicht nicht, dass mein Sitznachbar mitkriegt, für was für Schönheitsoperationen Ohren ich mich gerade interessiere. Genau. Ohren anlegen geht da wahrscheinlich sogar noch.
Je nach Leidensdruck, vielleicht nicht.
Könnte mir Themen vorstellen, bei denen ich noch weniger
sind. Ja, genau. Nee, aber also es gibt auf jeden Fall Themen, wo Desktop einfach relevanter ist als Mobile. Und da muss man halt wissen, dass halt Mobile First Indexing stattfindet und sich dann halt eben darauf ausrichten, dass das maßgeblich ist. Aber die inhaltliche Darstellung müsste dann halt eben weiter ausgerichtet bleiben auf die Mehrzahl der Nutzer, wie die kommen. Und wenn das Desktop ist, ist das eben Desktop. Und da muss man die Gestaltung halt eben darauf ausrichten.
Ja. Aber so in der SEO-Szene hört man gar nicht so viel davon, weil die wahrscheinlich schon seit Jahren darauf vorbereitet ist. Ja. Müssten wahrscheinlich die Agenturen ein bisschen trommeln. Die könnten wahrscheinlich mit dieser Nachricht viele, viele kleinere Websites denen nochmal irgendwie ein Makeover der Website verkaufen.
Ja, genau.
Da rangehen. Ja, und dann haben wir natürlich aber ein Thema, über das die ganze SEO-Szene eigentlich redet für 2021. Das sind die Core Web Vitals.
Genau. Im Zusammenhang mit dem Page Experience Update. Da gehören noch mehr Punkte dazu und die Core Web Vitals kommen dann im Mai quasi verpflichtend und fest hinzu.
Ja, sollen wir vielleicht kurz erstmal sagen, was das ist, Core Web Vitals? Sagst schon gehört zum Page gehört zur Page Experience, wo ja auch sowas wie Website-Geschwindigkeit dazu gehört. Und Google hat da im Prinzip drei neue Kennzahlen definiert. Largest Contentful Paint, LCP, First Input Delay, FID abgekürzt, und Cumulative Layout Shift.
Oh, ich liebe das.
Cumulative Layout Shift. Sag nochmal.
Cumulative Layout, CLS.
CLS, genau. und ja, bei Largest Contentful Paint geht es halt darum, wie lange es dauert, dass praktisch das größte sichtbare Element im ersten Viewport, wie lange es dauert, dass das geladen wird. Ist oft die H1-Überschrift oder ein Bild oder sowas. First Input Delay, wie lange dauert es, dass ich als Nutzer mit der Seite interagieren kann, dass die Seite irgendwie reagiert, wenn ich da irgendwas mache. Und der CLS-Wert, Cumulative Layout Shift, wie stark die Seite springt. Übersetzt heißt es im Prinzip, wie häufig klicke ich was an, was ich gar nicht anklicken will. Genau. Aber auch beim Lesen nervt es halt so. Ja, wenn man auf dem Smartphone-Display irgendwie in einem Absatz, auf einmal wird noch ein Werbemittel geladen und zack, der ganze Absatz ist gar nicht mehr im sichtbaren Bereich. Ja. Das ist
leider recht häufig.
Total nervig als Nutzer. Ja, und Google hat uns diese drei Werte geschenkt und Mai in den Ring geschmissen als Termin, dass man die einhalten soll.
Das wird auch im Mai kommen. Also ich glaube nicht, dass das sowas ist, wie das so manchmal war, dass Google etwas ankündigt. Ich meine, wenn Google was ankündigt, dann ist ja in der Regel, dann muss man sich auch darauf einstellen. Aber jetzt bei Mobile First hat sich das ja schon über einen längeren Zeitraum gezogen, bis sie da mal so richtig aus dem Quark gekommen sind.
Wobei das Datum damals ja eigentlich im Prinzip auch eingehalten haben. Also das wurde ja auch Monate vorher angekündigt und jetzt auch. Also ich muss sagen, die Vorbereitung ist auch relativ gut. Ich fand bei Mobile First war es vielleicht noch besser, weil das Thema ein bisschen einfacher zu verstehen war. Mhm. Also Core Web Vitals ist ein bisschen abstrakter insgesamt und hat so ein paar missverständliche Komponenten. Also es geht schon mal los. Die Daten gibt es ja in zwei Formen. Es gibt die sogenannten Labordaten und die Felddaten. Gehen schon so viele verloren, was das Verständnis angeht. Warum brauche ich da zwei Daten oder was ist der Unterschied? Muss man vielleicht kurz erklären. Also Felddaten ist halt wirklich das, was echte Nutzer der Website, die mit dem Chrome-Browser auf der Website sind, was sie wirklich tatsächlich an Werten haben. Und das hängt halt davon ab, was für einen Rechner ich habe, wie meine Internetverbindung ist, was für einen Browser ich da, welche Version benutze, was sonst noch so auf der Maschine gerade läuft und dass der Rechner beschäftigt ist. Das sind halt echte Nutzersituationen. Genau. Und das, je nach Zielgruppe kann das halt auch durchaus unterschiedlich sein. Ja. Also wenn du da irgendeine Ü60 Single-Gruppe oder Kochgruppe hast, dann hat die sicherlich andere.
Unterschätzt das man nicht.
Core Web Vitals, ja, also mit vielen irgendwie so, früher waren es die Online-Nutzer.
Mit alten Nokia-Knochen unterwegs.
Ja, aber es wird anders sein als jetzt irgendwie eine Gruppe von 20-Jährigen, ja, die wahrscheinlich dann eher so die neueste Handy-Version vielleicht haben. Okay. Da wird es große Verschiebungen geben und je nach Thema. Und dagegen stehen ja dann die Labordaten. Das ist halt was man so zum Beispiel mit Lighthouse messen kann, die Werte. Die sind aber dann abhängig praktisch von dem Computer, mit dem es aufgerufen wird. Und da wird man oft die Situation haben, dass die Werte eigentlich zu gut sind, weil wenn man es im Büro macht mit seinem schnellen, professionellen Computer.
Meinst du jetzt eine isolierte Betrachtung der Labordaten?
Ja.
Ja, okay. Ja, das
also wenn jetzt irgendwie ein Manager, ein Entwickler in seinem Büro sitzt und die Lighthouse-Daten abruft mit seinem Computer, wird er da wahrscheinlich eine bessere Performance bekommen als das, was der Durchschnittsnutzer da draußen bekommt. Insofern sind das erstmal nicht die relevanten Daten. Also man muss ja sagen, die Core Web Vitals, was entscheidend ist nachher für Google, sind die Felddaten. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass die Core Web Vitals ein Ranking-Faktor werden? Das ist natürlich.
Ab Mai wird das
genau. Ein Ranking-Faktor. Die entscheidende Info und entscheidend sind halt die Felddaten und nicht die Labordaten. Die Labordaten sind insofern interessant, dass man Verbesserungen halt an der Website durchführen kann und schnell Feedback kriegt, genau, ob die Werte denn besser werden. Dafür kann man die Labordaten nutzen, aber sie werden einem nicht 100% Auskunft geben. Also sagen
die
wir mal.
Aktuelle wie die tatsächliche Nutzersituation, genau, ist.
Das ist so ein Signal, mehr aber auch nicht.
Genau. So würde ich das nicht sagen, sondern man braucht es schon, um halt zu tweaken und zu gucken, wo liegen meine Probleme auf der Seite.
Ja.
Und das dann ja Punkt für Punkt praktisch abzuarbeiten und das zu verbessern. Und dann schickt man es aber raus, also dann setzt man die Verbesserung manchmal auf die Straße und guckt dann halt, wie die tatsächliche Nutzersituation ist.
Ja, also der Vorteil der
halt iterativ weiter optimieren.
Der Vorteil der Labordaten ist ja, dass man die praktisch jederzeit frisch abrufen kann.
Genau.
Und die Felddaten Google einem halt einmal im Monat mitteilt. Also wenn man Pech hat, muss man im Prinzip einen Monat warten, bis man dort frischere Daten kriegt. Würde praktisch einen Monat lang nicht sehen, ob die Verbesserungen, die man durchgeführt hat, denn wirksam sind.
Ja, wobei man das ja eigentlich, also wenn das die Anzeige dessen, was sich da so verbessert hat an den Felddaten, die wird ja einmal im Monat ausgespielt. Aber wird das denn nicht ständig neu berechnet und angepasst?
So rollierend praktisch, ja. Aber trotzdem dauert es
nicht. Da müsste man dann doch die Verbesserungen schon sehen können, näherungsweise.
Wenn die eingeführt werden ab Mai. Ja, da kommen wir zum nächsten Thema, wie stark der Ranking-Faktor denn sein wird. Also Google hat schon angekündigt, dass es wahrscheinlich nicht den großen Impact hat, dass es einer von 200 Ranking-Faktoren ist.
Das sagt Google aber immer.
Ja.
Ganz, ganz viele Ranking-Faktoren, die spielen alle ineinander.
Es war ja auch bei Einführung von HTTPS oder Mobile First, es haut nicht so rein wie ein Core-Update bei vielen Websites.
Möglicherweise.
Ich würde jetzt einschätzen, so zur Orientierung, vielleicht so 5%, 3% so im Schnitt. Veränderung der Sichtbarkeit, der Klicks und damit in einem Bereich, dass es schon fast nicht mehr zu messen ist. Also dass man sagen kann, das ist jetzt signifikant. Das könnte auch ein Messfehler sein. Also ich glaube, bis auf ein paar Ausnahmen, die es sicherlich geben wird, aber bei der durchschnittlichen Website, dass man da vielleicht gar nicht direkt merkt, ob das jetzt irgendwie eine normale Schwankung war oder ob das die Core Web Vitals waren.
Ich weiß nicht, ob du da irgendwie ob der Fokus da wirklich so richtig ist, weil du dich wahrscheinlich, also auf mich wirkt das jetzt so, was du sagst, dass du dich in einem Feld bewegst, wo die alle schon super aufgestellt sind, also wo halt der Professionalisierungsgrad beim Aufsetzen der Website einfach sehr, sehr weit vorangetrieben ist. Also es gilt ja nicht für alle. Das gilt nicht für alle Segmente und das gilt auch nicht für alle Wettbewerber. Du hast gerade eben, wir haben vorhin über über kleinere Unternehmen gesprochen und kleinere Marktteilnehmer. Also da, die SERPs sind nicht nur Shorthead und Midrange. Es gibt halt eben auch den Longtail. Also da würde ich schon sagen, dass man in dem Segment schon viel Schwankungen und Rauschen und so weiter sehen wird.
Kann gut sein, das ist letztendlich auch das Spannende dann dabei. Also Google sagt ja, Relevanz ist natürlich wichtiger als die Core Web Vitals. Also wenn du der relevanteste Treffer bist, macht es Sinn, dich weiter oben anzuzeigen, auch wenn deine Core Web Vitals nicht gut sind. Im Longtail weiß Google die Relevanz dann ja nicht mehr so gut. Und da kann das entscheidend werden. Das ist natürlich richtig, ja. Ich will damit auch nicht sagen, dass die Core Web Vitals unwichtig sind, ob man nicht optimieren soll. Also ganz im Gegenteil.
Das sind 3% echt ein bisschen, also das jetzt außer,
ne, das, aus dem das ist ein Bauchgefühl. Raus, Bauchgefühl, also so im Schnitt. Also das heißt ja nicht, dass es. Da wird es auch eine Seite geben, bei der es 30% ist und eine andere Seite, bei der es halt irgendwie 0,3% ist. Aber wichtige Grundaussage, Core Web Vitals sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall sich drum kümmern, weil es geht halt nicht nur um direkte SEO-Effekte, es geht vor allen Dingen erstmal um Nutzer, also weil es ist nervig, wenn die Seite springt, ist es nervig, wenn die langsam lädt. Und langfristig wird sich das auf jeden Fall bezahlt machen.
Genau.
Es wird indirekt sicherlich auch positive SEO-Effekte haben über das hinaus, was Google da direkt als Ranking-Faktor hat. Also dass Leute einfach die Seite lieber besuchen, häufiger anklicken, häufiger wiederkommen. Das sind alles positive Effekte. Ja. Ich bin Google super, super, super dankbar, dass die überhaupt diese Core Web Vitals
in
den Markt gebracht haben.
Genau, dass man mal Daten hat, die man konkrete Angaben machen kann, also womit man konkrete Angaben machen kann und sagen kann, schau mal hier, unser FID ist schlecht oder schau mal hier, die Werbemittel zerschießen uns ständig unseren CLS. Da müssen wir was tun. Und das ist dann nicht so aus der hohlen Hand, sondern das sind wirklich konkrete Daten, die man belegbar vorzeigen kann. Und damit kriegt man Management-Attention und kann dann seine Dinge besser durchsetzen.
Absolut. Also gerade eben diese Felddaten, also das ist ja eigentlich der ganz große Unterschied zur Situation vorher. Ja. Vorher bin ich da als Change Agent einfach mit Anlauf gegen die Wand geknallt, weil wenn ich da irgendwie zu Entwicklern hinging und sagte, irgendwie ist die Seite aber schon ein bisschen lahm, dann haben die Lighthouse angeschmissen und gesagt, ja guck mal, ist doch ein grüner super. Wert, ist doch alles super auf ihrem Hochleistungs-Super-Entwickler-Computer da mit der dicken Büro-Internet-Verbindung. Da war das so, ja, aber da draußen eben ist es nicht so. Und das ist jetzt das erste Mal eigentlich, dass man da ein Werkzeug an die Hand bekommen hat, mit dem man dann objektiv sagen kann, guck mal, da draußen irgendwie sind 30% der Leute, bei denen ist das überhaupt nicht toll. Oder 30% ist dann ja schon fast ein guter Wert. Also Google sagt ja, 75% der Seiten sollten grün sein, im Schnitt bei diesen drei Werten. Ich habe übrigens gestern John Müller nochmal gefragt, in den deutschen Google Central Webmaster Hangout Sprechstunde. Die haben so einen komplizierten Namen.
Search Central.
Genau. Sehr komplizierten Namen bekommen. Er sagte sehr interessante, also die Frage war im Prinzip, was dann wichtiger ist, die Anzahl Seitenaufrufe einer URL. Also beispielsweise, du hast eine URL, die 1 Million Mal am Tag aufgerufen wird. Ist die genauso wichtig wie eine URL, die nur einmal am Tag aufgerufen wird? Weil
dafür über einen längeren Zeitraum oder was?
Nee, überhaupt nur einmal. Also einfach eine URL zu einer URL haben die gleiche Bedeutung. Also wenn du es aus Nutzerperspektive siehst, von der Erfahrung her, müsste eine URL, die 1 Million Mal am Tag aufgerufen wird, genauso wichtig sein wie 1 Million URLs, die jeweils einmal am Tag aufgerufen werden. Also rein von der Nutzererfahrung entspricht das ja der gleichen Menge.
Ja.
1 Million Situationen. Und er sagt interessante Frage, aber gab dann eine sehr schwurbelige Antwort. Also im Prinzip. Ja, wie das so ist. Also die Antwort war nicht einfach so, er tat sich auch nicht ganz einfach damit. Es ist wohl, dass Google eher wirklich auf die reine Anzahl URLs schaut. Die aber natürlich.
Bezogen auf was? Wie meinst du auf die reine Anzahl URLs?
Also die 75% beziehen sich dann auf 75% unterschiedliche URLs. Mhm. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine URL dort gemessen wird, natürlich auch umso größer ist, je häufiger die Seite aufgerufen wird. Also da wird es natürlich dann wieder so ein bisschen eingefangen mit. Mhm. Er sagte aber, wenn man es wirklich für die Nutzer machen möchte und jetzt nicht aus SEO-Gründen, dann wäre es schon sinnvoll, natürlich drauf zu gucken, erstmal auf die URLs, die auch die meisten Seitenabrufe haben, dass die gute Core Web Vitals haben.
Ja.
So weit geht Google aber in seinen Daten nicht.
Mhm. Okay. Hast du zufällig nachgehakt, was mit den No-Index Pages ist? Also, oder kam das nochmal vor?
Da habe ich nicht nochmal nachgefragt. Worauf du ja anspielst, ist, dass Google
die mit in den Score einberechnet möglicherweise.
Genau, also, Seiten, die gar nicht indexiert werden, dass sie trotzdem die Core Web Vitals beeinflussen können. Genau, da gab
es halt eine Frage. Wie lange ist das her? Ich glaube, vor einem Monat ungefähr im gleichen Hangout, im gleichen Forum. Da hat jemand explizit seine langsameren Seiten auf No Index gesetzt, weil die offenkundig wenig nutzen. Also, sie haben eben nicht viel gebracht. mussten aber irgendwie da sein und er hat sie halt ausgeschlossen von der Indexierung, um halt ja, da keine schlechten Werte zu erzeugen. Und daraufhin sagte John Müller, dass die aber tatsächlich doch mit auf den Score einzahlen können, weil die, die Nutzererfahrung an dieser Stelle ja dennoch eine schlechte ist, auch wenn die nicht direkt im Ranking vorkommen, diese URLs. Vielleicht kommen sie mittelbar vor. Der Nutzer kommt auf irgendeine Zielseite aus der SERP und klickt dann auf so einen langsamen Performer. Und vielleicht ist das zeitweit so.
Es zahlt auf die Nutzererfahrung ein. Also ich komme zum Beispiel über Google auf eine Shopping-Kategorie-Seite, klicke dann noch irgendwie 2-3 Facettierungen, Unterkategorien oder sowas an. Und wenn die zum Beispiel langsam sind, waren dann 3-4 Seitenaufrufe eine schlechte Nutzererfahrung gegenüber der einen guten und es war dann vielleicht gar nicht so toll, dass Google mich überhaupt auf diese Website geschickt hat.
Aber das ist natürlich ein Feld, was insofern spannend ist, als das ja nicht mehr unmittelbar mit dem Ranking-Material zu tun hat, sondern nur noch mittelbar.
Ja.
Und wenn das dann auf den Score einzahlt, also das hat aber nicht irgendwie geklärt, wie sich das damit verhält.
Wir sind da nicht tiefer reingegangen, da waren noch viele andere Fragen. Ich hatte die vorher schriftlich eingereicht und es dauert lange, bis die zu den schriftlichen Fragen kamen. Da waren viele Live-Fragen direkt im Hangout. Ich denke, wird auch da spannend zu sehen sein, dann die ersten Gewinner- und Verliererlisten, wenn das live geht. Wird sicherlich auch noch ein paar Überraschungen geben.
Wieso? Wenn du sagst, das hat nur einen relativ geringen Impact, erwartest du denn dann, dass es da ordentlich an der einen oder anderen Stelle durchgerüttelt wird? Oder?
Es gibt ja immer, das wird wie so eine gaussische Normalverteilung sein. Also ich glaube, dass bei ganz vielen Websites man keine großen Veränderungen sieht. Aber dann so zu den Rändern wird es wenige Fälle geben, bei denen es sehr starke Veränderungen wahrscheinlich gibt, die einfach denkbar grottenschlechte Werte haben und vielleicht viel im Longtail unterwegs sind und da es dann total kriegsentscheidend wird. Dass viele Seiten, das wird oft halt erst sichtbar, wenn man es dann wirklich mal in einer großen Datenbank durchlaufen lässt und die Fälle sieht. Da werden einem dann Sachen vor Augen gebracht, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Also da wird es immer ein paar spannende Erkenntnisse geben. Ich hätte noch ein paar Tipps es ist ja noch Zeit zu optimieren. Also bei Chefkoch sind wir auch noch kräftig dran. Was bei uns gerade die größte Herausforderung ist, das geht ganz vielen Seiten so, die werbevermarktet werden, dass das Springen der Seite, der Layout-Shift, der dadurch im Prinzip hervorgerufen wird, dass die Seite in dem Moment, wo sie ausgeliefert wird, noch gar nicht weiß, wie groß das Werbemittel ist, was ausgeliefert wird. Das wird dann in Echtzeit vermarktet. Und wenn das halt ein bisschen größer ist, dann drückt es den anderen Content halt da praktisch zur Seite und die Seite springt. Und das hat man als Website so erstmal gar nicht selbst in der Hand. Da muss man sich praktisch mit dem Vermarkter einig werden. Das ist bei uns insofern vielleicht ein bisschen einfacher als bei anderen, weil die Ad Alliance bei uns mit bei Chefkoch zur Familie gehört, zu Bertelsmann. Das ist
praktisch.
Macht es aber nicht so viel einfacher, weil da einfach die Zielsysteme noch nicht weit genug abgestimmt sind. Also gefühlt würde ich so ausdrücken, dass so der Vertrieb immer etwas kurzfristiger denkt, was die Zielausrichtung angeht und ein SEO da eher ein bisschen langfristiger denkt. Kurzfristig bedeutet, ich kann Werbemittel jetzt verkaufen und kann dieses Quartal Umsatz machen und Cash in der Tasche, da ist direkt Geld da. Langfristig kann das natürlich Rankings kosten, weil wenn ich da schlechte Core Web Vitals Werte habe, verliere ich halt gleich das Ranking.
Schlechte Nutzererfahrungen.
Ja, und dann langfristig auch weniger Umsatz. Optimum wird man ja nicht dadurch erreichen, dass man kurzfristig die Werbeumsätze maximiert, sondern eben langfristig das optimiert. Und da ist durchaus viel Verständnis und Bereitschaft, aber Müssen wir mal schauen, ob wir bis Mai da die komplett gemeinsame Linie haben. Ist auf jeden Fall mit dem Werbevermarkter im Haus einfacher, als wenn es jetzt noch ein externer wäre, wo du praktisch überhaupt keine Chance hast. Ja. Also da so kannst du vielleicht ja nicht mehr drüber. Ne? So geht es wahrscheinlich den meisten, ja. Und um da eben auch gute Argumente zu haben, also was da, glaube ich, der beste Tipp ist, ist, dass man die Daten selber misst. Also nicht einen Monat darauf wartet, dass Google einem frische Felddaten liefert, sondern das selbst misst. Da gibt es bei GitHub ein passendes Script dazu. Das ist auch gar nicht so schwer einzubauen. So haben wir es jedenfalls bei Chefkoch gemacht. Link dahin, github.com/web-vitals.
Mit der Hand mitschreiben. Also ich kann, wenn wir die Webseite haben, dann schreiben wir das mal schön in die Shownotes.
Packen wir in die Shownotes. Ja. Wir haben die Domain seodate.com. Ich denke, wir kriegen das hin, wenn ihr Seodate Podcast bei Google sucht, dann wird die da wahrscheinlich schon irgendwo in den Top Ten auftauchen, bis wir die Folge veröffentlicht haben. Probieren wir zumindest. Ansonsten pingt uns an, irgendwie über soziale Medien, E-Mail, sonst was. Also genau, man wird uns mit podcast@seo-date.com auch eine E-Mail schicken können, richten wir ein. Aber wir packen es in die Shownotes. Auf jeden Fall mit dem Skript könnt ihr im Prinzip eure Daten selbst messen, dass jeder Seitenaufruf über einen Chrome-Browser werden dann praktisch Core Web Vitals gemessen. Und ihr könnt ihr dann an Analytics übergeben. Das heißt, du hast praktisch in deinen Analytics-Daten auch die Core Web Vitals-Daten und kannst dann eben auch filtern und segmentieren nach allen möglichen Sachen und kannst es im Prinzip auch kombinieren. Da kannst du im Prinzip sogar sagen, wenn dieses Werbemittel ausgeliefert wird, sind die Core Web Vitals-Daten,
Core Web Vitals-Daten, ja, ja, okay.
Sind die CWV-Daten. so, und wenn dieses Werbemittel ausgeliefert wird, dieses Format, dann sind die so. Und dann hast du auch wirklich gute Argumente.
Genau, und das da ist halt Hand. Eben wieder der Charme an der ganzen Sache, also dass man einfach eine Datengrundlage bekommt für die Argumentation.
Deswegen ganz großer Tipp, selber messen mit echten Daten. Ich glaube, du hast auch noch einen guten Tipp für die Core Web Vitals.
Ja, also was ich sehr, sehr instruktiv fand, war das Video von Sistrix mit dem Kai Spriestersbach.
Ja.
Wie optimiert man die Core Web Vitals? Da wird wirklich so Schritt für Schritt, wird da jeder Punkt durchgegangen und auch schon mal so anmoderiert, was man da an Basics eigentlich am besten machen kann, wie man da am besten vorgeht. Und das gibt einen super schönen Überblick. Ich glaube, das ist vom November letzten Jahres.
Das ist aus dieser Livestream-Serie mit Juan, genau, ne? Genau, super Format, was der Juan gemacht hat. Und ja, der Kai, ich bin da auch großer Fan von ihm, Kai Spriestersbach. Super schlaue Sachen erzählt er da und ich hatte in das Video reingeschaut. Super
verständlich. Also wenn man sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, das ist wirklich so dargestellt, dass man es auch verstehen kann.
Ja, packen wir auch einen Link in die Shownotes. Ich glaube, vom 6.11. war das Video. Ja, ich glaube auch. Ein Tag nach meinem Geburtstag. ja, ich darf auch diesen Monat, glaube ich, bei Juan da in einen Livestream rein, freue ich mich schon drauf, tolles Format geworden und an der Stelle auch viele Grüße an Kai, ich hatte, als bei Chefkoch angefangen habe, hatten wir ein längeres Gespräch, Kai und seine Frau sind große Chefkoch-Fans, also auch Nutzer, nutzen das wirklich regelmäßig, vor allem seine Frau, aber er auch. Und er hatte mir auch direkt so ein paar Sachen mitgeteilt, die er nicht gut findet bei Chef Koch, wo wir halt noch ein bisschen besser werden müssen. Ja. Und ja, gerade wenn das so aus von so einer Person wie Kai kommt, nimmt man das natürlich das doppelt und dreifach ein, so ähnlich, als wenn du mir halt im SEO-Bereich auch sagst, irgendwie, das ist jetzt aber noch nicht so optimal, das ja, kann man nicht auf sich sitzen lassen dann auf Dauer. Und ein Thema, Kai wird wissen, worum es geht, ist eine Riesenbaustelle. Da sitzen wir inzwischen seit einem halben Jahr mit einem 10-köpfigen Team dran und arbeiten dran. Und Kai, falls du das hörst, ich denke so im Sommer sind wir damit fertig und dann reden wir nochmal drüber, ob du dann zufrieden bist mit Chefkoch. Ich denke, es wird eine deutliche Verbesserung geben. Freue ich mich schon total drauf. Aber war ein super hilfreiches Feedback. also Kai, wenn der irgendwo in Videos auftaucht oder Artikel schreibt, immer betrachten und lesen, kommen super Infos von ihm.
Ja, der Kai hat auch noch ein paar mehr Videos, irgendwie Speed Extreme oder so. Ich weiß den Titel jetzt leider nicht mehr so. Die halt zu Einzelthemen sich nochmal, die da bei Einzelthemen nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und also das, ja.
Genau, weil man kann da sehr viel aus dem Google Chrome Browser mit den Bordmitteln praktisch rausholen, dass dort die Entwickler-Tools einem sehr genau zeigen halt, woran es hakt, welche Elemente die Seite langsam machen, welche Elemente dort springen und so weiter. Dafür muss man natürlich wissen, wo es zu finden ist.
Genau.
Da sind so viele Funktionen und der Kai führt dann da super durch. Bei Chefkoch haben wir oft die Situation, dass wir glücklicherweise Partner von Google sind, so bei der Einführung von neuen Technologien. Also das war zum Beispiel bei AMP oder AMP so. Bei den Core Web Vitals durften wir da auch so ein bisschen beim Debugging helfen. Und hatten auch dann so ein paar Meetings mit Google. Und im Prinzip, was die uns da auch in dem Chrome-Browser gezeigt haben, das ist genau das, was Kai da auch gezeigt hat. Daumen hoch dafür. Super Geschichte. Ansonsten habe ich noch einen Tipp. Es ist natürlich auch sinnvoll, sich die Core Web Vitals Werte der Wettbewerber anzuschauen.
Ja, das ist auch nochmal so ein Thema.
Also wenn die schon optimieren und da Gas geben, umso größer ist natürlich dann auch der Druck auf einen selbst.
Da kann man so ein bisschen abschätzen, ob man sich wettbewerbsfähig ist oder ob die anderen da an einem vorbeiziehen.
Und auch um dann die Ranking-Veränderungen im Mai zu verstehen. Genau. Also dass man dann mal sich das Wettbewerbsumfeld anschaut und guckt, ob vielleicht derjenige, der in einem Segment gewonnen hat, auch wirklich da die besten Core Web Vitals hatten hat, oder hat er vielleicht sogar schlechtere und dann war es wahrscheinlich eine andere Ursache, warum der an Sichtbarkeit gewonnen hat oder an Rankings gewonnen hat. Spannend finde ich es immer so bei so engen Märkten, also was wie Gesundheit, wo es da so 3-4 ganz große Websites gibt und wo es dann oft so ist, wenn der eine verliert, dann wirklich fast zwangsweise der andere gewinnt.
Ja, also es gibt da ein paar große. Ja. Da gibt es auch einen ganz schönen
großen
Mittelbau.
Das stimmt.
Also das würde ich nicht so einseitig
sehen. Aber so zwischen Apotheken, Umschau und NetDoctor geht es dann schon oft hin und her. Oder Baumärkte nimmst du oder so.
Aber da gibt es durchaus noch andere Marktteilnehmer.
Oder schön ist auch der Tierzubehör, wie nennt sich das, Tierfutter, Tierbedarf, Handel, also sowas wie Zooplus und so. Da gibt es auch so eine Handvoll Websites, die so ein bisschen, also den großen Teil des Marktes unter sich aufteilen. Und da sieht man ziemlich gut, wenn der eine gewinnt, müssen die anderen da im Prinzip ein bisschen verlieren. Und solche Märkte, so ein bisschen so, Oligarchenmärkte, also wo wenige Player da den Markt eigentlich dominieren, da kann man schön so Effekte sehen. Auf jeden Fall, wenn ich die Werte von meinen Wettbewerbern für die Core Web Vitals wissen möchte, kann man die ja per API bei Google abfragen. Also das ist mal so eine Situation, gab es ja auch nicht so oft, dass man im Prinzip für jede Website die Daten kriegt, nicht nur für die eigene.
Ja.
Jetzt ist natürlich nicht jedermanns Sache, APIs abzufragen irgendwie. Und einfacher ist natürlich, wenn ich das in ein Tool einfach kurz eingeben kann, die Domain, und direkt das Tool für mich das macht und mir die Werte ausspielt.
Ja.
Da gibt es auch eine sehr schöne Website, war auch so ein Tipp von Google. Die heißt core-web-vitals.now.sh. Packen wir auch in die Shownotes. Da kann ich einfach jede beliebige Domain eingeben, kriege dort die Werte, kann das auch nebeneinander stellen. Ist auch schön für Screenshots, wenn man da irgendwie fürs Management, für Beratung oder sonst was das einfach optisch schön darstellen will. Packen wir mit in die Shownotes rein. Ich glaube, damit haben wir die Core Web Vitals ganz gut durchgekaut.
Ja, würde ich auch sagen.
Also Fazit ist...
Auch das kommt auf Wiedervorlage.
Also so zur Orientierung, ich würde sagen, Core Web Vitals, es wird am Anfang nicht der Riesen-Ranking-Faktor sein. Man sollte trotzdem es machen, einfach für die Nutzer. Und es wird spannend sein, die ersten Tool-Daten zu kriegen, weil es sicherlich auch Fälle gibt, die extremer sind, auf die es stärkeren Einfluss hat. Und danke Google, dass du uns überhaupt diese Werte gibst, weil wir damit mehr Change bewirken können. Das wäre so mein... Zusammenfassung.
Dem Dank würde ich mich anschließen. Also man muss jetzt nicht mehr raten, sondern man kriegt wirklich... harte Werte. Ich würde nicht sagen, also ich würde ihm nicht zustimmen, dass man den Impact ja nicht, dass man den nur so gering sieht. Also ich würde da schon, ich erwarte, dass man da mehr als 3% Shift sieht. Und das deswegen, weil.
Im Schnitt meinst du mehr als 3%? Es ist natürlich schwer zu messen dann.
Genau,
also die Zahl
aus
wird
welcher
so,
Perspektive sagst du das jetzt? Geben.
Ja. Also glaubst du, dass Websites in den Top 100 im zweistelligen Prozentbereich sich verändern?
Nicht unbedingt, aber das ist nicht mein Betrachtungswinkel. Also mir, die Top 100 sind die Top 100, okay, ja. Aber der Rest des Netzes ist wesentlich größer oder der Rest des Marktes ist wesentlich größer und das finde ich eigentlich interessant. Und die Top 100 kann man sich angucken, da sind auch einige sozusagen Leuchttürme drin, die man vielleicht zur Orientierung benutzen kann, vielleicht für das eigene Segment, in dem man sich bewegt, aber entscheidend ist auf dem Platz und die Top 100 sind nicht der alleinige Platz. Und ich erwarte schon, dass gerade eben im Mittelbau, dass man da schon mehr Bewegung sieht. Also nicht bei den ganz großen Websites, aber bei den mittleren und kleinen, da erwarte ich schon Bewegungen, die man auch messen kann. Du hast ja gerade gesagt, dass man das gar nicht unbedingt messen kann.
Es wird natürlich davon abhängen, wie groß der Effekt ist. Also wenn deutlich zweistellige Verschiebungen es geben würde, würde man es sicherlich sehen und messen können. Wenn es halt wirklich eher so 3-5% sind, ist es noch so ein Bereich der Messfehler. Ja, genau. Aber eigentlich sind wir uns so oder so, man sollte das Thema angehen. Ja. Einzige Ausnahme ist wahrscheinlich, wenn man gerade so wirklich an den Basics irgendwo an der Website arbeitet, ist das natürlich erstmal wichtiger. Also die Core Web Vitals helfen ja auch nichts, wenn deine Titles noch nicht gepflegt hast und deine Indexierung noch nicht sauber aufgesetzt hast.
Hausaufgaben machen ist,
genau.
ist Pflicht.
Genau, also und wie immer
zu diesen Hausaufgaben
die Basics.
Kommen halt eben die Core Web Vitals dazu.
Aber es ist jetzt auch schon seit Monaten angekündigt, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, der sollte natürlich auch sich darum kümmern.
Genau.
Und dann haben wir noch einen weiteren Trend für das oder ein Thema für das Jahr 2021, was natürlich ein Dauerthema ist. Das sind allgemein die Core-Updates, die ja regelmäßig kommen und sicherlich auch 2021 wieder zu den Ereignissen gehören, welche die Rankings am stärksten mit beeinflussen. Da wird es wieder viele Freudenschreie und viele Tränen geben, wie jedes Mal.
Erwartest du denn da, dass es irgendwie, also erwartest du, dass Google bei den Core-Updates die Bewegungen, die es bei den Core Web Vitals geben wird, dass Google dann darauf mit reagieren wird?
Also es wäre natürlich ganz fies, wenn Google das auch noch zusammen ausspielt. Ja. Also ich habe bei den Core-Updates eh das Gefühl, dass Google so mehrere Updates in Kombination ausspielt, also sowas, was früher irgendwie Panda und Pinguin war, dass das jetzt alles in einem Update abgefrühstückt wird, sodass man
Everflux.
Ja die Ursachen auch gar nicht mehr so genau zuordnen kann, weil es immer wieder die Ausnahmen gibt, wo es dann irgendwie anders ist. Also als SEO immer schwerer zu durchschauen. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Core-Updates so wie in den letzten Jahren weiterlaufen werden. Also in der Vergangenheit war da so eine gewisse Regelmäßigkeit drin, dass so ungefähr alle 3 Monate ein Core-Update rauskommt, so eins ungefähr pro Quartal. Das letzte Core-Update hatte ein bisschen länger auf sich warten lassen. Das kam, glaube ich, erst so nach 5 Monaten raus, anstatt nach 3. Also das war schon überreif. Und dann doch noch so kurz vorm Weihnachtsgeschäft, wo eigentlich auch keiner mehr damit gerechnet hat, weil es ja schon ein bisschen fies, also es betrifft manche Websites stark. Und das Weihnachtsgeschäft ist oft so mit das Wichtigste und dann so Anfang Dezember einem dann noch so ein Ei ins Nest legen, war schon mutig. Aber
Im Zweifel findet Google das nicht mutig, sondern sie sehen die Notwendigkeit und machen das.
Im Zweifel ist es egal. Genau. Ist ein bisschen die Frage, warum das letztes Mal so spät kam. Das kann ja auch was damit zu tun haben. Also entweder in Corona-Zeiten, dass auch bei Google da irgendwie die Prozesse ein bisschen durcheinander gekommen sind. Es kann damit zu tun haben, dass Google in dem Zeitraum auf JavaScript-Crawling umgestellt hat und da eh so ein bisschen technische Probleme hatte. Das hatte man ja auch in der Search-Konsole gemerkt, dass man Seiten nicht mehr, dieses Tool zum Indexieren der Seiten, Google eine Zeit lang nicht mehr angeboten hat. Also irgendwas war da im Hintergrund, lief es da nicht so ganz rund bei denen. Und dadurch kam wahrscheinlich auch das letzte Core-Update später raus. Nehmen wir mal an, Google ist jetzt wieder irgendwie im normalen Rhythmus drin. Und im Dezember kam das letzte und wir rechnen 3 Monate weiter, Januar, Februar, März. Das heißt, diesen Monat im Prinzip, als andere auch anfangen,
fällig.
Ja. März war, könnte im Prinzip jeden Tag das fertig sein. Mhm. Müssen wir abwarten, aber ja, insgesamt, ich finde sie schon immer sehr heftig, diese Updates, weil oft sieht man ja auch, dass Seiten 50% gewinnen, beim nächsten wieder 50% verlieren. Es geht rauf und runter. Und viele Websites auch sagen, eigentlich haben wir auch überhaupt nichts verändert. Das ist einfach nur, dass so ein Google es mal die Seite so und mal so einschätzt.
Ja, aber das ist doch das Wesen dieser Core-Updates.
Ja, ich finde also die
auch. Man selber ändert nichts an der Seite. Google ändert die Bewertungskriterien und dann geht es entweder nach oben oder nach unten.
Also ich finde nur die Ausschläge einfach zu heftig. Also das ist so wie ein Betrunkener, der ein Auto steuert und links und rechts gegen die Leitplanken haut. Und dann natürlich
so
wieder gegensteuert.
Die Core-Updates?
Ja, ich finde 50% Veränderung zu stark, also insbesondere in Situationen, dass beim nächsten Update es wieder genau in die andere Richtung geht, ohne dass ich irgendwas geändert habe. Dann waren diese Lenkeinschläge einfach zu heftig. Also wenn das 5% hoch und runter wäre, wäre alles in Ordnung. Also ich finde das viel zu intensiv.
Ja, aber manchmal musst du, ich meine, kennt sich ja aus mit großen Datenmengen. Also manchmal musst du halt ein Rad ein bisschen zu weit drehen, um die Folgeeffekte und die Folgeeffekte der Folgeeffekte sehen zu können. Und dann kannst du es vielleicht wieder zurückdrehen, weil du die Erkenntnisse gewonnen hast, die du brauchtest.
Ja, aber da muss man vielleicht noch eben ein paar Zahnrädchen dazwischen einbauen, um das ein bisschen feiner
manchmal
zu steuern.
Manchmal geht das nicht. Manchmal ist das.
Am Ende ist es Google wahrscheinlich auch egal, ob da jetzt Website A oder B gerade oben steht oder mehr Traffic kriegt. Nur man muss ja sehen, bei vielen Websites, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Und das kann durchaus der eine oder anderen Website ein bisschen das Genick brechen oder vielleicht nicht das Genick brechen, aber zumindest, dass man sagt, wir können uns jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viele Angestellte leisten. Und ein halbes Jahr später auf einmal dann doch wieder, weil man dann irgendwie bei dem Update zurückgekommen ist. Finde ich nicht optimal, dass das so stark ausschlägt.
Ich weiß nicht, ob du dich noch an die ganz, ganz, ganz alten Zeiten erinnerst, als es so Updates gab wie Florida und Daddy, wo dann auch viele sich beschwert haben, dass ihre Businesses kaputt gegangen sind, weil Google sie einfach nicht mehr hat performen lassen.
Guter Punkt, sehr guter Punkt.
Das war Google schon immer egal.
Ja. Nein, ich
also und du kannst dich
ja auch,
nicht drauf verlassen.
Ne? Ja, vor allen Dingen kannst du nicht drauf rufen. Es gibt natürlich nicht sowas wie ein Gewohnheitsrecht. Also ich kann natürlich nicht sagen, weil ich jetzt so und so viel Traffic über Google kriege, habe ich das Recht, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Ja.
Ist letztendlich natürlich alles ein Geschenk, man muss dankbar sein.
Nee, du kannst auch was dafür tun. Also wenn du dich so aufstellst, dass du halt wettbewerbsfähig bist.
Ja.
Und wenn du die Nutzer, die du haben willst, wenn du die zufriedenstellst, dann bist du auf einer relativ sicheren Seite.
Wir haben jetzt ja gerade auch.
Google gibt dir so viel an die Hand, an Empfehlungen, an Tipps, an Schnittstellen, die dir zeigen, da kannst du schrauben, so und so sieht das aus, das und das läuft nicht gut. Also man muss halt nur tun.
Ja, wir haben jetzt ja gerade über die Fälle auch geredet, bei denen nichts an der Website geändert wurde. Natürlich hast du viele Möglichkeiten, dich davor zu schützen, dass ein Core-Update dich überhaupt erwischt.
Ja.
Dass man die Seiten einfach sauber aufsetzt. Man weiß ja ungefähr, worum es geht. Aus meiner Sicht hat es sehr viel auch mit Indexierung zu tun, dass man Google da halt möglichst wirklich auch nur gute Qualität liefert, insofern dann auch gar nicht die Gefahr groß ist, dass so ein Core-Update da einen einschätzt. Wir haben vielleicht mal Thema für einen eigenen Podcast oder eine eigene Sendung.
Also Indexierungssteuerung, also aus dem Blickwinkel habe ich das noch nicht so betrachtet, weil ja, warum eigentlich? Weil nicht alle Websites halt so groß sind, dass sie Probleme mit der Indexierung haben.
Also nicht alle, ich habe drei größere Websites aus einem Core-Update Einbruch wieder rausgeholt. Mhm. Und in allen drei Fällen.
Was meinst du mit größer? Welches Mengengerüst?
Schon minus also, 30-50% an Sichtbarkeit verloren.
Nee, ich meine das Mengengerüst an URLs.
Da ging es jeweils um 100.000 bis viele Millionen Seiten.
Okay, ja, das sind wirklich dann größere. Weil, also wenn du ein überschaubares Set an URLs oder Themen hast, die du zu adressieren hast, dann kannst du sozusagen auch zu Fuß nachhalten, ob du in allen Bereichen wettbewerbsfähig genug bist und ob du irgendwas ausschließen musst. Aber bei größeren Mengengerüsten ist das eben eine ganz andere Frage, weil du da ganz andere Mittel anwenden musst, um zu gucken, was lässt du rein in den Index und was nicht.
Lass mal notieren, können wir vielleicht mal eine extra Folge, vielleicht dann zu einem der nächsten Core-Updates. Vielleicht kommt es ja sehr schnell. Ja. Ja, das wären so aus meiner Sicht die großen Themen für dieses Jahr, die vorhersehbar sind. Dazu kommen natürlich noch die uns überraschen werden.
Genau. Ja, können wir eigentlich weitermachen mit dem nächsten Thema, dem Clubhouse-Hype. Das ist eigentlich mehr deins, würde ich sagen. Also
ja, ich bin da natürlich so ein bisschen da der Marketing-Hansel, den das dann auch aus der Perspektive immer interessiert, wenn da so ein neuer Kanal aufpöppt. Also du
ich
bist ja Social Media auch dann eher so ein bisschen anonym unterwegs und hast da ein bisschen andere Einstellung. Sollen wir vielleicht erstmal erzählen, was Clubhouse überhaupt ist, für die es nicht kennen. Also ich würde es bezeichnen als eine Art Podcast, bei der aber live stattfindet und bei dem die Zuhörer mitreden können.
Interaktiver Live-Podcast.
Genau. Also es ist eine iOS-App, läuft deswegen auch nur auf iPhones oder iPads und noch nicht auf Android und ist rein Audio, kein Video. Und ja, man kann im Prinzip einen Raum aufmachen. Wichtig ist, die Sachen werden standardmäßig nicht aufgezeichnet. Was auch nochmal, finde ich, die Barriere dort mitzumachen senkt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es für Ewigkeiten ins Netz gebrannt ist und abgerufen werden kann von Leuten, sondern im Prinzip wie das gesprochene Wort im echten Leben verhallt und dann weg ist. Mhm. Natürlich kann man es aufzeichnen, aber es ist halt nicht, dass es standardmäßig abgespeichert wird. Also in Clubhouse selbst kann man es nicht aufzeichnen, aber natürlich gibt es mit allem, was irgendwie stattfindet, kann man natürlich mit passenden Geräten aufzeichnen. Ja, und es gab einen großen Hype drum, der lustigerweise von Pip, also Philipp Klöckner und seinem Podcast Doppelgänger Philipp Glöckler, so ist es richtig ausgesprochen, so ein bisschen in Deutschland losgetreten worden sind. Also die haben in ihrem Podcast Doppelgänger, auch absolute Empfehlung, hört euch Doppelgänger, den Podcast an. Doppelgänger Tech Talk. Haben sie drüber gesprochen, wie man diesen Dienst in Deutschland denn etwas bekannter machen würde. So ein Growth Hack praktisch dann auch ausgeführt. Und das Ergebnis war stärker, als sie es, glaube ich, selbst erwartet haben. Das Ding ist innerhalb von einer Woche explodiert in Deutschland. Und nach einer Woche waren selbst Personen wie dann irgendwie Thomas Gottschalk dabei und haben ihre Sendung gegeben. Jeder wollte da irgendwie auf der Bühne stehen und ist eine große Sache geworden. Aus SEO-Sicht interessant ist, es sind halt auch so einige Räume oder Shows entstanden, in denen es sich halt um SEO dreht. Eine davon beispielsweise ist eure tägliche Dosis SEO mit Markus, Alex und Freunden von White, die der Markus Tanta immer werktags um 12 Uhr dort veranstaltet. Und die ich sehr zu schätzen gelernt habe, also gerade so in diesen Corona-Zeiten, das kommt mir so ein bisschen vor, ja, das ist inzwischen wie mein kleines SEO-Wohnzimmer mittags, wo man hingehen kann, sich wirklich mit Freunden austauscht, was gerade so einem aktuell für Fragen durch den Kopf gehen, sich gegenseitig hilft, austauscht, News berichtet und man einfach ein bisschen plaudert. Und das Schöne ist, da werden durchaus auch viele private Sachen gesagt und es findet so eine Vernetzung statt.
Naja, das ist halt in Corona-Zeiten so, wo das ganze Networking fehlt, die ganzen Veranstaltungen fehlen, wo man sich nicht mehr trifft. Da kommt natürlich dieses Clubhouse-Format, das kommt da wie Faust aufs Auge. Also es passt
total
genau rein in die Zeit.
Und dieses Networking, was man sonst auf Konferenzen hatte, lässt sich ja bisher auch nicht wirklich irgendwie digital übertragen. Also es gibt so verschiedene Veranstaltungen, also du kannst dir Vorträge übertragen, aber das ist ja immer so ein Monolog, also ein Sender und ganz viele Empfänger, aber es findet ja nicht ernsthaft einen, also Dialog statt. Du kannst zwar am Ende irgendwie so eine FAQ-Session machen, aber auch da wird dann nicht privat mal irgendwie geplaudert. Also dieses echte Networking findet da einfach nicht statt. Das ist einfach nur
Das ist eigentlich normalerweise so hinter den oder am Ende.
Genau, Abend, was dann eher so in den Pausen, ja, abends, genau. Irgendwie beim Bier vielleicht, ja. Auf dem Gang, dass diese Geschichten, dass man eben dann auch Fragen zu seinen eigenen Projekten stellen kann, überhaupt mal erzählt, wie es einem ergangen ist. Und der Markus erzählte zum Beispiel letztens da so eine lustige Geschichte, da hat er aus seinen Studienzeiten erzählt, also seine Mutter hat immer sehr gesund gekocht und als er dann Student wurde dann und seine eigene erste Wohnung hatte, konnte er dann endlich mal das ungesunde Zeug kaufen, mochte sehr gerne Tiefkühlpizza. Seine Stirnbutze war aber so klein, dass er keinen Ofen hatte und hat dann seine Tiefkühlpizza mit dem Heißluftföhn zubereitet. Nee. Ja. Solche Geschichten werden da zum Beispiel bei Clubhouse dann mal erzählt. Er wollte da sogar ein eigenes Kochbuch schreiben, was man alles mit dem Heißluftföhn kochen kann.
Kochen mit Föhn.
Genau. Aber sowas entstand dann einfach so, weil wir dann irgendwie über Chefkoch geredet hatten und über Kochen und sonst was. Da hat man einfach viele Anknüpfungspunkte und ich muss sagen, seit so eine Clubhouse-Veranstaltung, ich hatte seit langer Zeit nicht so viele Kontakte, also auch dann so Folgekontakte, dass man sich mal kurz anchattet, anruft zu SEOs, einfach weil wieder so viele Anknüpfungspunkte da waren. Ja. Und sonst wirkt das manchmal so ein bisschen doof, wenn man irgendwie Monate nichts zu tun hatte, dann auf einmal jemanden anpingt, das wirkt immer so, ich melde mich nur, wenn ich gerade was brauche oder so. Ja. Und so hat man dann einfach auch so diesen Smalltalk dann zwischendurch, der einen da wirklich verbindet. Ne?
Ja. Das ist echt ein sehr, sehr schöner, eigentlich ein Nebeneffekt.
Ja, oder? Man muss mal sehen, wie es weiterläuft. Also es ist jetzt schon wieder deutlich ruhiger geworden um Clubhouse. Das ist ja oft so bei neuen Trends, Technologien, es kommt erstmal zur totalen Übertreibung. Jetzt sind wir wieder so auf der Welle nach unten. Und da muss man gucken.
Siehst du das wirklich so?
Das siehst du auch in Google Trends, dass das Clubhouse-Suchvolumen hat total nachgelassen.
Da habe ich nicht reingeguckt.
Ja. Man sieht, dass da insgesamt ein bisschen weniger los ist. Am Anfang haben viele Leute dann da fast den ganzen Tag verbracht. Es ist schon wieder ein bisschen weniger da. Die erste Euphorie ist so weg. Man kann ja auch direkt kein Geld da verdienen. Oder
ja,
nicht auf der Plattform. Ja, indirekt lassen sich manche Leute schon dafür bezahlen, dass die dann Leute vor einem großen Publikum irgendwie auf die Bühne holen. Also was ich mir hoffe, ist, dass halt im SEO-Bereich sowas wie diese tägliche White-Show erhalten bleibt, dass man so eine Plauderecke da hat. Ja. Der Christian B. Schmidt hat manche Sendungen dort, ich glaube mittwochs und freitags,
Digital
nachmittags, ja. Wobei in seiner letzten Podcast-Folge sagte er auch schon, dass bei ihm auch schon so der Hype so ein bisschen zurückgegangen ist. Mal gucken, wie er da durchhält. Ansonsten, ja, werdet ihr mich wahrscheinlich weiter bei der täglichen Dosis SEO mit Max und Alex und Freunden weiter mittags um 12 erleben. Also wie gesagt, werktags um 12 einfach mal vorbeischauen. Und ich hoffe, dass das erhalten bleibt. Spannend ist es auch Themen außerhalb von SEO. Beispielsweise, was war denn letztens, da war zum Beispiel die Situation, dass dieser Mars Rover gelandet ist, auf dem Mars. Ja. Und da gab es zum Beispiel eine Sendung dann mit deutschen Wissenschaftlern, die wirklich an diesem Rover auch mit dran rumgeschraubt haben seit Jahren.
Ach ja, stimmt. Und dann waren die da in Clubhouse unterwegs. Und
genau, und du konntest denen praktisch auch Fragen stellen und mit denen reden. Ja. Also das ist schon ein tolles Medium, dass du praktisch mit Leuten, die da auch echt Kompetenz zu einem Thema haben, so einfach denen zuhören kannst, aber auch denen halt Fragen stellen kannst, dich mit denen vernetzen kannst. Das ist schon sehr spontan, hat eine sehr eigene Qualität. Oder als Jeff Bezos letztens zurückgetreten ist bei Amazon, wurde ich wirklich Minuten später angepingt. Hier, guck mal, es gibt jetzt einen Clubhouse-Raum, der genau darüber redet und wirklich tolle Meinungen dazu und fachkundige Meinungen. Also zum Beispiel eine Aussage war, dass Amazon wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viele Leute entlassen muss oder wird, weil die ganzen Fabrikarbeiten im Prinzip dann von Robotern ausgeführt werden. Und dass er vielleicht eben für diese Phase von Amazon auch gar nicht mit seinem Gesicht halten will. Und die jetzt halt durch Corona auch super Zahlen hatten, dass jetzt praktisch auch der perfekte Zeitpunkt ist, da abzutreten von der Bühne. Was natürlich die Aktie erstmal belastet, wenn Jeff Bezos zurücktritt. Ja. Aber weil die Zahlen so gut sind, dass man sich es praktisch dann erlauben kann. Ja. Solche Thesen bekam man da irgendwie nach 5 Minuten irgendwie geliefert direkt. Das hat schon eine eigene Qualität. Und das hoffe ich mir halt, dass auch im SEO-Bereich da so ein bisschen erhalten bleibt. Aber auch für andere Effekte. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber da Tipp, wer noch nicht reingeschaut hat, schaut mal rein. Man braucht einen Invite, um dort reinzukommen. Du hast noch zwei. Ich glaube, ich habe noch 7 oder so. Also da auch schreibt uns gerne eine E-Mail, pingt uns an, falls ihr noch eine Einladung braucht. So viel wir haben, schicken wir gerne rüber. Die meisten haben es wahrscheinlich inzwischen, die es haben wollen, aber wenn einer noch das braucht, gerne melden.
So, was haben wir noch?
Das SEO-Tool SEMrush geht an die Börse. Das finde ich insofern sehr spannend, weil wenn du an die Börse gehst, musst du ja eine gewisse Transparenz leisten für deine Investoren. Und bisher sind Zahlen von SEO-Tools eigentlich immer so eine ziemlich geheime Sache, Verschlusssache. Ja. Man weiß nicht, wie viele Kunden die einzelnen Tools haben und was die so an Umsatz machen. Mhm. Und wir hier jetzt einen Fall haben, wo es halt ziemlich transparent wird. Also SEMrush in seinen Unterlagen sagt, dass sie 144 Millionen Dollar Umsatz im letzten Jahr gemacht haben. 67.000 Kunden haben, was ja jetzt keine so große Zahl ist.
Ja, ich finde das auch erstaunlich wenig. Die sind die größten, ne? Oder? SEMrush?
Genau, also Rand Fishkin hat die Tage nochmal geschrieben in einem Blogpost oder bei Twitter, ich weiß gar nicht mehr, dass SEMrush weltweit wohl mit Abstand das größte SEO-Tool ist. Und das weltweit größte SEO-Tool, also mit zahlenden Kunden. Es gibt vielleicht Tools, die kostenlos sind, die eine größere Verbreitung haben, aber wirklich mit zahlenden Kunden, hat das weltgrößte SEO-Tool 67.000 zahlende Kunden. Da ist so die SEO-Welt doch recht überschaubar.
Ja, absolut. Also wenn man sich so das gesamte Netz vorstellt, wie unfassbar riesig das ist, es ist ja ein winziges Fragment, 67.
Ja. Allein deswegen finde ich es interessant. Sie haben 54 Millionen für Werbung im letzten Jahr ausgegeben, für Marketing, um neue Kunden zu gewinnen. Das finde ich eine ganze Menge. Mhm. Haben damit, glaube ich, so etwa 15.000 neue Kunden gewonnen. Ich glaube, es wären über 2.000 Dollar pro Kunde. Was ich natürlich rechnen kann. Also ich habe mal ausgerechnet, den Umsatz auf die Kunden, das wären dann etwa 179 Dollar Umsatz pro Kunde pro Monat. Also sagen wir, im Jahr sind das irgendwie 2.000 Dollar pro Kunde, passt ja auch so ungefähr. Wenn du dann 2.000, 3.000 Dollar Marketing ausgibst und unter Voraussetzung, dass im Schnitt auch 2 Jahre mindestens Kunde bleiben, lohnt sich das natürlich.
Ja.
Aber dann weiß man mal so als SEO, was man wert ist für so ein SEO-Tool. Also lasst euch da nicht zu billig einkaufen. da ein Tool zu buchen, das ist schon irgendwie 2.000-3.000 Dollar wert wahrscheinlich. So im Schnitt. Kommt natürlich auf das Tool an und wie lange man Kunde bleibt. Auf jeden Fall spannend, das mal zu sehen. Wie ist denn das bei dir? Nutzt du SEMrush?
Ich habe das für das eine oder andere Projekt mal genutzt und fand fand das auch ganz okay, aber ich verlasse mich ehrlich gesagt doch lieber auf die Sistrix-Daten. Also das erstens arbeite ich am längsten mit diesem Tool, mit Sistrix, und zweitens ist für mich zumindest die Datenlage da transparenter als bei SEMrush.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich beim Tool, das aus Russland kommt, den Daten jetzt nicht traue, aber in Deutschland sind wir auf jeden Fall in der Situation, dass wir eine ganz fantastische SEO-Tool-Szene haben, also mit Sistrix, Write, Searchmetrics, Metrics-Tools. Mhm. Also wir sind ja reich beschenkt mit tollen SEO-Tools und haben den, ja, ich sehe schon als Vorteil an, dass man hier bei den deutschen Tools dann auch mal durchaus das in die Küche bei denen gehen kann und in den Topf Datentopf gucken kann, ja. was denn da für Zutaten wirklich drin sind. Und insofern habe ich da schon mehr Kenntnis auch über die Daten der deutschen Tools und allein dadurch ein größeres Vertrauen in die Daten, einfach weil ich weiß, was drin ist. Damit will ich nicht sagen, dass SEMrush vielleicht nicht so gute Daten hat oder sonst was, aber ich weiß es einfach nicht. Und es ist so viel einfacher, sich das bei den deutschen Tools anzuschauen, weil man die Leute einfach persönlich kennt, die Macher, und ich insofern gar nicht groß so den Need oder die Notwendigkeit sehe, da jetzt auch noch mit anderen Tools zu arbeiten.
Ja, also geht mir ähnlich. Also was ich bei SEMrush ganz schön fand, waren die Alerts, die man sich da einrichten kann. Aber das hat man bei Sistrix hast du das auch, dass du dir mit diversen Einstellungen.
Ist wahrscheinlich wie mit jedem SEO-Tool, dass du nochmal ein paar Perspektiven hast, die nur dieses Tool dir liefert und die durchaus in meinen Situationen spannend sein können. Aber verfolgen wir mal, wie da der Börsenstart ist. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass es jetzt mal sehr konkrete Zahlen gibt und Transparenz gibt. Das kann man dann ja vielleicht durchaus so auf das eine oder andere Tool übertragen, wenn man das dann mal runterrechnet. Ja, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, SEO-Jobs. Es gibt ein paar Stellenanzeigen, auf die wir gerne hier hinweisen.
Reishunger sucht einen SEO-Manager. Für das Performance-Marketing-Team in Bremen brauchen die einen SEO-Manager.
Oder Consultant, wobei es wahrscheinlich schon festangestellt, oder? Interner Consultant nehme ich mal an.
Es steht da SEO-Manager, Consultant. Ich würde aber mal sagen, die Beschreibung sieht eher nach intern aus.
Ja, es kennt wahrscheinlich nicht jeder Reishunger. Ich finde das eine total spannende Website. Und deswegen war mir die Stellenanzeige aufgefallen. Wie der Name vermuten lässt, konzentrieren sich auf das Segment Reis, was ja weltweit eins der wichtigsten Lebensmittel ist. Deutschland ist so ein bisschen mehr das Brot- und Getreideland, aber weltweit ist Reis natürlich davon noch größerer Bedeutung. Und es gibt viel mehr Vielfalt als das, was wir so in Deutschland kennen. Und ich war auf Reishunger mal zufällig gestoßen bei einer Recherche für eine Fallstudie und hatte gesehen, dass die, ich weiß nicht mehr, 10-mal oder 100-mal so viel Sichtbarkeit hatten wie Uncle Ben's, was ja eigentlich so die Reismarke ist, an die man wahrscheinlich zuerst denkt, wenn man in Deutschland ist, im Supermarkt. Es ist halt das, was da so rumsteht. Und das war schon erstaunlich, dass das Reishunger mit SEOs geschafft hat, so viel mehr Sichtbarkeit bei Google zu erzeugen, als der gefühlte Platzhirsch da, genau. Und in dieser Recherche war ich dann 2-3 Mal auf deren Website und die erzählen mit so einer unglaublichen Leidenschaft über dieses Thema Reis und ganz frisch wird das beschrieben und jung, und das führte zu diesem Effekt. als das zweite, dritte Mal auf der Website war, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, ich kann ohne Reiskocher nicht mehr leben. was
und so kam es.
Doppelt lustig war, weil ich vorher in meinem Leben, glaube ich, noch nie Reis gekocht hatte. Und
das kann man nicht so stehen lassen, aber du hast nicht so Reis gekocht.
Ich glaube, ich hatte vorher Reis wirklich noch nie gekocht. Ja, vielleicht mal so ein Reisbeutel von Uncle Ben's, aber so ein aber
Vorchefkoch.
Ja, nicht so losen Reis. Ja. Und das finde ich ist dann so die ganz große Marketingkunst, wenn man es schafft, so dieses Bedürfnis zu wecken, so einfach mit dem Content, dass der Nutzer auf einmal denkt, ich muss dieses Produkt jetzt haben. Da war ich sehr begeistert. Und dann hatte ich, weil mich das so positiv überraschte, und also es gibt wenige Websites, finde ich, auf die man kommt, die wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da treffe ich ganz selten drauf. Wenn es eine Handvoll im Jahr ist, dann ist das schon viel, glaube ich. Und das war halt mal eine von diesen Websites, und deswegen interessierte mich so ein bisschen der Hintergrund. Die Website oder die Firma Reishunger wurde von zwei Studenten im Prinzip gegründet aus Bremen. Also die dann, glaube ich, auch am Ende des Studiums waren, aber praktisch direkt nach dem Studium das Unternehmen gegründet haben. Und ich finde es schon erstaunlich, dass die als junge Gründer so viel richtig gemacht haben. Das sieht man halt selten. Also meistens ist da so eine Lernkurve, dass du halt mit dem Alter irgendwie immer weniger Fehler vielleicht machst. Und die haben eigentlich vom Start weg sehr, sehr viel richtig gemacht. Also die ganze Geschäftsidee ist gut, die Texte auf der Seite sind toll, die Fotos sind toll, das SEO wurde gut gemacht. So ein rundes Paket sieht man halt selten, dass ein Startup das hat. Das fand ich so faszinierend, dass ich dann für Sistrix sogar mal ein Interview mit einem der beiden Gründer gemacht habe, wie die das denn hinbekommen, was so das deren Erfolgsgeheimnis ist. Wenn es interessiert, kann das im Sistrix-Blog mal nachlesen. Auf jeden Fall suchen die jetzt einen SEO, und ich glaube, das ist ein spannendes Unternehmen. Wer Lust hat, schaut sich da die Stellenanzeige an. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Dann haben wir noch eine Stelle, die hat die Tage der Johannes Lenz, viele Grüße an ihn, via Twitter aufgerufen zu suchen. Und zwar sucht Ippen Digital auch einen SEO. Wer Ippen nicht kennt, ist ein Verlag mit Sitz in München, bringt Zeitungen raus wie zum Beispiel TZ, Merkur, Frankfurter Rundschau. Ja, und ich glaube, sie fallen durchaus auch ein bisschen im News-Geschäft auf. Ich war zum Beispiel mal über die gestolpert durch Quos Canonicals, die glaube ich, sehr erfolgreich einsetzen. Ich glaube, man kann eine Menge lernen. Der Job bezieht sich auf SEO für die Evergreen-Inhalte. Da auch einfach die Stellenanzeige angucken, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Und als letztes möchte ich natürlich auch noch für Chefkoch werben. Wir suchen zurzeit zwar keinen SEO, aber haben über ein Dutzend offene Jobs aus dem IT-Bereich. Also suchen gerade sehr viele Entwickler, Webentwickler, Android-Entwickler, iOS-Entwickler. Wir suchen Social-Media-Manager, Content-Creator, studentische Aushilfskräfte. Also gesagt, es sind über ein Dutzend Jobs. Einfach auf der Website bei Chefkoch nachschauen. Freuen uns über eure Bewerbungen. Und ja, damit bin ich mit den Jobs durch. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, wenn ich hier auf die Uhr schaue. Wir hatten ursprünglich geplant, maximal eine Stunde aufzunehmen. Jetzt haben wir praktisch das Doppelte. Und es gab dann doch eben eine ganze Menge zu erzählen. Wir werden versuchen, in Zukunft uns hier etwas kürzer zu fassen. Wir freuen uns, falls es euch gefallen hat. Und freuen uns auch über jede Form von Feedback. Wenn ihr Anregungen, Kritik habt, meldet euch gerne. Wie kann man uns erreichen?
Ihr könnt uns schreiben unter podcast@seo-date.com.
Genau, und da ist auch unsere Website, seo-date.com. Sucht notfalls einfach bei Google nach SEO-Date Podcast. Wir bauen jetzt gerade die Website, aber die sollte, also ich hoffe dann doch zumindest ein Top 10 bei Google stehen unter SEO-Date Podcast, weil so viele andere Seiten gibt es dann ja doch nicht, die so heißen. Danke, Leute. Und danke dir, Christine. Und
dir, Hans.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschüss.